Zwischenfälle. Hörgeschichte auf Radio Z.
War da was?
Ja, gegenläufige Erinnerungen.
Die Radikalen der alten Frauen.
Der Aufstand gegen die WAA.
Die renitenten Nonnen des Mittelalters. Zwischenfälle.
Hörgeschichte auf Radio Z.
Die beunruhigende Aktualität der Vergangenheit.
Heute, wie man Frauen für den Krieg mobilisiert. Der Tag des Eherings im faschistischen Italien.
Es ist der 18. Dezember 1935.
Italien befindet sich seit Anfang Oktober im Krieg gegen Abessinien, das heutige Äthiopien. Das Kaiserreich am Horn von Afrika, das nie kolonisiert worden war, sollte mit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in das italienische Imperium einverleibt werden. Unbeeindruckt zeigte man sich in Italien von den wirtschaftlichen und militärischen Sanktionen, die der Internationale Völkerbund aus Protest dagegen verhängte.
Carla Caponi stammte aus einer bürgerlichen, liberalen Familie, aber mit antifaschistischer Tradition. Sie selbst politisierte sich in den 1930er Jahren während ihres Jurastudiums. Sie wurde ein wichtiges Mitglied der römischen Stadtguerilla gegen die italienischen Faschisten und die deutschen Nazis.
In ihrer bislang nur auf Italienisch erschienenen Autobiografie mit dem Titel Con cuore di donna, mit dem Herzen einer Frau, nimmt auch sie den Krieg gegen Abessinien 1935 in den Blick. Zu diesem Zeitpunkt waren Mussolini und das faschistische Regime innenpolitisch gefestigt. Nun wandte sich der Diktator der Außenpolitik zu. Um das alte Imperium Romanum wieder auferstehen zu lassen, sollten die bereits bestehenden italienischen Kolonien Libyen, Eritrea und Somalia um Abessinien erweitert werden. Carla Caponi schildert die dafür ergriffenen Propagandamaßnahmen der Regierung folgendermaßen.
In Italien hatten die Zeitungen schon seit Monaten eine Kampagne lanciert, die eine notwendige Vergrößerung unseres Landes beschwor. In den Artikeln wurde ein Platz an der Sonne eingefordert, da wir zu viele Menschen seien und uns neuen Ufern zuwenden müssten, so als hätten wir ein unhinterfragtes Recht, das Land anderer einzunehmen und es auszubeuten. Vielleicht hätten wir diese Entwicklungen gar nicht so sehr wahrgenommen, wenn nicht unser Cousin Amleto einberufen worden wäre, um diesen Lebensraum zu erobern. Er kam, bereits in der Uniform eines Scharfschützen, durch Rom und freute sich auf Afrika, in der festen Überzeugung, es handle sich um ein kurzes Abenteuer. Als er zurückkam, war er verletzt und vollkommen frustriert über das, was er dort hatte sehen und erleben müssen.
Auch die politisch wachsame Carla Caponi musste eingestehen, dass sie die Entwicklungen auf dem afrikanischen Kontinent zunächst nicht aufmerksam verfolgte. Erst in dem Moment der persönlichen Betroffenheit in Form verwandtschaftlicher Beziehungen trat der Krieg gegen Abessinien in den eigenen Radius. Dann jedoch erkannte sie die ungleichen Fronten und sie bildete sich ein kritisches Urteil über diesen Eroberungskrieg, der ca. 200.000 Menschen in Äthiopien das Leben kosten sollte, gegenüber ca. 25.000 Toten auf italienischer Seite.
Wir verfolgten die Geschehnisse über den Domenica del Corriere, wo der Zeichner Achille Beltram das Deckblatt mit der glorreichen Kriegsführung unserer Soldaten illustrierte. In unseren Augen war dieses Kriegsunternehmen eine Aggression gegen ein freies und souveränes Land, so erklärte uns unser Vater. Und wir sahen in diesen Zeichnungen nur die Gewalt in einem ungleichen Kampf. Hier stritt eine Armee mit tödlichen Waffen und einer Luftwaffe, die sich rühmte, die beste der Welt zu sein, gegen ein Volk, das seine Souveränität zu verteidigen suchte. Doch mit einem nur schlecht ausgestatteten Heer, ohne Kampfflugzeuge und ohne moderne Waffen. Wir sahen diese Grausamkeit dieses Raubzugs und verurteilten die Ungerechtigkeit des Kolonialismus, an dem Mussolini nun als einer der Letzten auch noch partizipieren wollte. Es war ein verhängnisvolles Unternehmen, das vielen jungen Menschen das Leben kostete. Sie hatten sich der Illusion hingegeben, leichtes Spiel mit einem sehr stolzen äthiopischen Volk zu haben, das nur berechtigterweise seine Kultur und Freiheit verteidigte.
Die Kommunistin Carla Capponi versucht zu erklären, weshalb dieses Kriegsunternehmen vorübergehend die Zustimmung der Menschen erhielt.
Obwohl der Eroberungskrieg in Abessinien die wirtschaftliche Situation in Italien zunächst verschlechterte, wuchs der Konsens in der Bevölkerung. Es machte sich die Hoffnung breit, in Afrika neue Arbeitsmöglichkeiten finden zu können. Aus den ärmsten Regionen Italiens machten sich Freiwillige auf nach Afrika. Tagelöhner, Arbeitslose, Bauern ohne Land, Besitzlose und Hungernde, die in Afrika eine Chance witterten, ihrem erbärmlichen Schicksal zu entgehen. Als Folge dieses Kolonialkrieges schloss England den Suezkanal und die internationale Völkergemeinschaft verhängte wirtschaftliche Sanktionen gegen das kriegsführende Italien. Nun begann die Propagandakampagne Gold für das Vaterland und Kupfer für Kanonen. Die Italiener sollten jedes Opfer für die Kriegsanstrengung erbringen.
Tatsächlich, dem faschistischen Diktator Mussolini und seinen Getreuen gelang eine erfolgversprechende Mobilisierung der Bevölkerung für sein kriegerisches Unternehmen. Um die Unterstützung der Menschen zu gewinnen und innenpolitisch für den Krieg zu mobilisieren, inszeniert das faschistische Regime am 18. Dezember 1935 die Giornata della Fede, den Tag des Eherings, eine pseudo-religiöse, nationalpatriotische Veranstaltung für den Krieg.
An diesem Tag wurde die Bevölkerung aufgerufen, Edelmetalle aus dem persönlichen Besitz dem Vaterland zu opfern, also dem faschistischen Staat für seine Rüstungsausgaben zu schenken. Die Aktion fand im ganzen Land statt, hatte aber in der römischen Hauptstadt den Gipfel der nationalistischen Propaganda erreicht und war erfolgreich. Hier spendeten 70% der Stadtbevölkerung ihren privaten Ehering für den Krieg. Als Ersatz bekam man einen Fingerring aus Eisen.
Flankiert vom katholischen Klerus, der den Aufruf unterstützt hatte, wurden insbesondere die Frauen aufgefordert, ihren Ehering zu spenden. Nun muss man wissen, Ehering heißt auf Italienisch Fede, was gleichzeitig Treue bedeutet. Die Abgabe des Rings hatte somit einen hohen symbolischen Wert.
Wer also seinen Fede, den Ring, abgab, der signalisierte seinen Fede, den Glauben an die Sache und an das Regime.
So der Historiker Frank Schumacher.
Diese grammatikalisch männliche Formulierung verschleiert jedoch, dass die primäre Zielgruppe die Frauen waren. Frauen sollten ihr Treuegelöbnis für den Ehemann in Form des Ringes nun an den Diktator Mussolini abgeben. Es war also explizit sie, die ihren Glauben an die Sache und das Regime zeigen sollte. Die Historikerin Petra Terhöven erklärt.
Der Verzicht der Frauen auf den ihnen traditionell besonders heiligen Ehering war ein Symbol für das Versprechen, gegebenenfalls auch ihre Männer und Söhne dem Vaterland opfern zu wollen. Darüber hinaus waren es Witwen und Heldenmütter des Großen Krieges, die den Spenderinnen die metallenen Ersatzringe an den Finger steckten und damit deren Einverständnis einforderten, ihrem eigenen Vorbild, wenn nötig, nachzufolgen.
Dadurch wurden plötzlich auch Frauen in einen als männlich verstandenen Krieg einbezogen. Auch sie wurden eingebunden in die Nationalisierungs- und Militarisierungsbestrebungen des faschistischen Staates. Zwar sollten sie sich weiterhin klaglos fügen und einen Heldentod ihrer männlichen Familienmitglieder unwidersprochen hinnehmen, dennoch gelang dem faschistischen Regime durch diese Mobilisierung großer weiblicher Bevölkerungskreise etwas Neues. Petra Terhöven.
Das Neuartige des faschistischen Stils bestand allerdings in der öffentlichen Aufwertung dieses Opfers als spezifisch weiblichem Dienst am Staat. Damit wurde diesem Opfer ein sehr viel aktiveres Moment unterlegt.
Dabei war die Spende des Trauerings gar keine Idee der Regierung gewesen. Die Anregung für einen solchen Spendenaufruf war vielmehr von einzelnen Frauen ausgegangen, die sich dem Duce, dem italienischen Führer, damit andienten. Sie hatten im Herbst 1935 überhaupt erst die Idee hierfür in Umlauf gebracht, die vom faschistischen Regime dankbar aufgegriffen und in der Folge umgesetzt wurde.
Eine Woche nach Kriegsbeginn schickte eine Dorfbewohnerin aus dem Piemont ein Päckchen an den Vorsitzenden der Nationalen Faschistischen Partei mit einem Brief.
Anbei übersende ich Ihnen das einzige Schmuckstück, das ich besitze, meinen Ehering, den ich unserem Duce für die Kosten der Kriegsführung stiften möchte.
Eine Römerin gab dann den Anstoß zu einer kollektiven Opfergabe. Alle Italienerinnen sollten ihren Ehering spenden, so schrieb sie an den Regierungschef Mussolini, womit sie sich in die historische Tradition vorbildlicher Spartanerinnen stellen wollte.
Auf diese Weise kämen nicht nur einige Tonnen Gold in die Staatskasse. Es wäre das Herz der Mütter und Ehefrauen selbst, das sich zu euch erheben und euch versichern würde, dass sich im faschistischen Italien das wiederholt, was bisher Privileg der tapferen Frauen Spartas gewesen ist.
Für viele Menschen war der Ring auch materiell betrachtet das einzig Wertvolle, das sie besaßen. Die Entscheidung zur Abgabe, diskutiert im privaten, familiären Raum, wird vielen nicht leicht gefallen sein. Die Historikerin Petra Terhöven schreibt,
dass es Rückgrat verlangte, im Winter 1935 seinen Ehering für sich zu behalten, steht fest. Davon, dass es in bestimmten Fällen auch des Mutes bedurfte, ist auszugehen. Als besonders wirkungsvoll erwies sich, dass die Partei durch die Ausgabe des eisernen Ersatzringes ein Mittel geschaffen hatte, durch das Spendenverweigerer in ihrer Umgebung für alle identifizierbar wurden.
In dem aktuellen Roman Malnata der italienischen Autorin Beatrice Salvioni, übersetzt in 32 Sprachen, auf Deutsch erschienen im Verlag Penguin, wird dieses Spannungsfeld, in dem sich die Zeitgenossinnen bewegten, unseres Erachtens sehr anschaulich aufgefächert.
In dem Roman treffen sich die beiden Freundinnen Maddalena und Francesca auch am besagten 18. Dezember 1935 und sehen zu, wie die Frauen im Namen des Vaterlandes und des Glaubens dem Duce ihren goldenen Trauring spenden. Francesca hat in der Schule den Krieg Italiens auf einer Landkarte nachvollziehen müssen.
In der Schule hatte die Lehrerin eine Karte von Äthiopien aufgehängt, in die wir kleine Fähnchen stecken mussten, um die eroberten Orte zu markieren. Die Armee war auf dem Vormarsch und wir mussten ein Ave Maria und ein Vaterunser für unsere tapferen Soldaten beten.
In dem nun folgenden Abschnitt sehen die Freundinnen Francesca und Maddalena zu, wie ihre Mütter ihre Trauringe abgeben, und sie kommentieren das Geschehen. Francesca, die Ich-Erzählerin, versucht dabei, ein abgewogenes Urteil über ihre Mütter abzugeben.
In Sonntagskleidern und das Haar unter einem Schleier verborgen, stiegen die Frauen die Stufen hinauf und warfen ihre Trauringe in den Helm. Im Gegenzug erhielten sie einen Eisenring mit der Gravur »Gold für das Vaterland« und eine Urkunde mit dem Symbol der Faschisten, dem Rutenbündel, darauf. Die Menge salutierte, aber vielleicht war das nur eine willkommene Gelegenheit, sich zu bewegen und die Kälte zu verjagen. Maddalena fuhr sich nervös mit der Zunge über die aufgerissenen Lippen und sagte, »Mit Zuversicht hat das hier nichts zu tun.« Meine Mutter trug einen einfachen Schal, der ihr bei jedem Windstoß vor dem Gesicht herumflatterte. »Ich kann nicht fassen, dass sie mir den auch noch wegnehmen«, klagte sie und streichelte den glanzlosen, von den Jahren gezeichneten Goldring. Diesmal konnte sie nicht hinzufügen, wenn das der Duce wüsste. Denn er selbst hatte dieses Opfer von ihr und allen anderen italienischen Frauen verlangt. »Es gibt keinen Anstand mehr«, wiederholte sie immer wieder. »Weder Anstand noch Respekt.« »Sie könnte es auch lassen«, flüsterte mir Maddalena ans Ohr. »Sie muss es ja nicht tun.« Aber ich wusste, dass es so einfach nicht war. Mein Vater hatte es mir frühmorgens erklärt, während meine Mutter mit einer Nagelfeile die Oberfläche des neuen vergoldeten Rings bearbeitete, damit er wie getragen aussah. Was die Italiener an diesem Tag taten, geschah nicht auf ausdrücklichen Befehl hin oder weil sie sonst von hinten erschossen oder aus der Liste derer, die Ehre verdienten, gestrichen wurden. Sie nannten es ein freiwilliges Geschenk. Wenn man sich weigerte, bekam man zwar nicht gleich eine Kugel in den Rücken, musste aber sein Leben lang auf der Hut sein. Sogar die Königin hatte ihren Trauring gespendet und Rachele, Mussolinis Ehefrau, auch. Pirandello hatte die Medaille seines Nobelpreises gegeben, D'Annunzio eine Kiste Gold. Wer als Italiener etwas auf sich hielt, der spendete. Maddalena rieb sich die klammen Hände. Ich zog meine Handschuhe aus, massierte ihre Finger und sagte, »Steck sie zum Aufwärmen in meine Taschen.« Sie umarmte mich, und als ich ihren Atem auf mir spürte, war die Kälte wie weggeblasen. Ihre Mutter kämpfte sich in ihrem schwarzen Kleid und dem Schal wie eine fröstelnde Schwalbe die Stufen zum Denkmal hinauf. Sie blieb lange vor dem Altar stehen und versuchte, sich den Ring vom Finger zu streifen. Ein junger Mann bückte sich nach etwas Schnee, mit dem sie die Finger anfeuchtete. Dann nahm er ihre Hand und rieb sie, bis der Ring abrutschte und in seine Handfläche fiel. Aber er warf ihn nicht in den Helm. Er gab ihn ihr zurück, trat mit einer Verbeugung zur Seite und tippte sich respektvoll an die Krempe seines Hutes. Maddalenas Mutter starrte ihn verwirrt an, küsste den Ring und ließ ihn dann zu den anderen in den Helm fallen.
Ob es den Zeitgenossinnen je in den Sinn kam, das Leid der äthiopischen Bevölkerung in diesem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Italiens in Betracht zu ziehen, das muss ungewiss bleiben. Immerhin, nach dem Krieg übten einige Spenderinnen Selbstkritik über ihre kritiklose damalige Haltung.
Erst als alles verloren war, hat man endlich begriffen, dass man mit der Spende nicht zur Rettung des Vaterlands beigetragen hatte, sondern es vielmehr unwissentlich auf den traurigen Weg zum Weltkrieg gebracht hatte.
In der Tat, heute gilt der italienische Angriffskrieg auf Abessinien als Experimentierfeld der Gewalt, für das sich auch Hitler interessierte, so der Historiker Aram Mattioli. Es sprachen Michael Liebler und Nadja Benewitz. Wir danken den Sprecherinnen Martina Fries und Inge Hammer sowie Jule Schröter, die die Zitate von Carla Caponi sprach und aus dem von Anja Nattefort ins Deutsche übersetzten Roman Malnata von Beatrice Salvoni las.
Mit Musik von C-Joints, DC, Ergophysmis, Psychedelic Pedestrian und David Chestein.